WDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Die gute lautet, wir sind nicht mehr sexuell frustriert. Klammer auf, wenn das mal stimmt. Die schlechte Nachricht lautet, und jetzt möchte ich ernst werden, wir sind existenziell frustriert. Viele unter uns leben mit einem Gefühl der Leere und der Sinnlosigkeit. Es ist ja fast eine kollektive Neurose, dieses Gefühl, ein sinnloses Leben zu führen. Jedenfalls war das die Auffassung von Viktor Frankl, dem Psychiater, Neurologen und auch Philosophen. Er hat sich immer im Grenzbereich der Philosophie getummelt. Und heute Abend wollen wir uns mit seinem Denken beschäftigen. Das Philosophische Radio ist zu Gast bei den Bonner Sinnsuchern. Der Name sagt schon, wohin der Hase läuft. Das ist ein Club, der sich für theologische, philosophische und auch psychologische Fragen interessiert. Und weil das heute Abend die 100. Zusammenkunft ist, ist es für uns eine Freude, dabei zu sein. Unser Gast kommt aus Wien. Er ist der Vorsitzende des Viktor-Frankl-Instituts an der Uni Wien. Ich darf Ihnen vorstellen, Alexander Batthyány. Ich möchte gern doch mal, Herr Batthyány, mit der sexuellen Frustration anfangen, ja, weil uns das, glaube ich, für den Anfang Gelegenheit gibt, etwas zu erfahren über das Verhältnis zwischen Sigmund Freud und Viktor Frankl.
Ja, also erstmal guten Abend Ihnen allen. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Es war Viktor Frankl als Mittelschüler schon. Es war Sigmund Freud ja der Beginn sozusagen der modernen Psychotherapie und des Blicks darauf mit der Psychotherapie, was bewegt den Menschen wirklich? Und die Idee dahinter aller psychotherapeutischen Schulen lautet eigentlich, um zu wissen, was den Menschen fehlt, muss ich wissen, was ihn bewegt, was ihn antreibt, was er möchte, nicht? Und es hat Sigmund Freud sehr hellsichtig in einer relativ gut bürgerlichen Gesellschaft in Wien festgestellt, dass nahezu allenthalben Unterdrückung herrscht, sexuelle, ja, und hat quasi aufgetan, diesen einen Bereich. Es hat Frankl zugleich festgestellt, als Schüler, der er war, und dann später, und zwar Schüler von Freud und dann von Adler und dann eigenständiger Begründer einer Psychotherapie-Richtung, dass auch dann, wenn unser Lustbedürfnis, unser Lustempfinden abgestillt ist, wenn sozusagen unsere Bedürfnisse befriedigt sind, ja, wir eigentlich erst die Grundlage geschaffen haben für menschliches Dasein. Und das menschliche Dasein beginnt eigentlich da, wo wir nicht nur wissen wollen, wovon wir leben und wie wir gut leben, sondern wenn wir auch wissen wollen, wozu wir überhaupt leben, wozu ich gut bin.
Ja, aber ich denke, ja, um diese Opposition besser zu verstehen, ja. Muss man erst noch mal an den Sigmund Freud ran, denn der hätte ja die Frage des heutigen Abends, wie es mit dem Sinn aussieht, sofort zurückgewiesen. Er hätte gesagt, wer nach dem Sinn fragt, von dem weiß ich, dass er ein Libido-Problem hat.
Ja, viel schlimmer noch, Freud sagte, der Mensch, und zwar in einem Brief an Prinzessin Bonaparte, sagte wortwörtlich, wer nach dem Sinn des Lebens fragt, ist psychisch krank, da ist er das Defekt. Und das ist natürlich eine fatale Diagnose eigentlich über die Geschichte der Menschheit, nicht? Denn wir wissen auch rein biologisch, evolutionär schon, wenn man irgendwo Knochenreste findet und nicht weiß, wann das Hominiden, wann das menschenähnliche Wesen, ja, irgendein Zahn, den man findet, was macht man? Und zwar wirklich, ich weiß das mittlerweile durch Kollegen, man sucht in der Nähe dieser Knochenbefunde, ob es irgendwelche Kultstätten gibt. Sprich, ob der Mensch, ob der Träger dieses Organs versucht hat, sich eingebunden zu wissen in einen größeren Zusammenhang. Das ist die Warum-Frage, die den Menschen eigentlich von Anbeginn seiner Existenz begleitet. Ja? Frankl wehrte sich natürlich ganz vehement, und nicht nur er, auch Adler schon, gegen die Pathologisierung einer Sache, die ganz normal ist. Der Mensch, er kann wirklich alles haben. und er hat doch zugleich sehr wenig, wenn er nicht weiß, warum er da ist, ja, wozu er da ist. Und um jetzt den von Ihnen so gern herausgestellten Konflikt darzulegen zwischen Lust und Sinn, der ist gar nicht notwendig gegeben. Es ist nur so, dass der Mensch ein glückstrebendes Wesen ist, darin sind sich wohl alle einig. Ja. Die Frage ist nur, über welchen Weg kommt man zum Glück?
Ich weiß gar nicht, ob da alle einig wären. Also Sigi Freud hätte doch gesagt, streb nicht nach dem Glück, sondern versuch das Leid zu vermeiden. Das wäre schon viel.
Freud sagte, die Luststrebigkeit, die Freud postulierte, ja, sagte ja, der Mensch ist an und für sich in einem Ungleichgewicht. In ihm wirken Triebkräfte und ein Realitätsprinzip, welches der große Spielverderber ist und ihm sagt, das kannst du aber nicht tun und so weiter. Aber letzten Endes ist das Ziel der Psychoanalyse nicht, die Luststrebigkeit zu befriedigen, sondern sie zu befriedigen, damit der Mensch arbeits- und lebensfähig ist. Ja? Und es ging Frankl einfach einen Schritt weiter, indem er es durchprobierte, nicht? Und sah in seinen Patienten, wenn die einmal wieder hergestellt sind, wenn das irgendwie so ein Gleichgewicht da ist, ja, dann tritt ein Phänomen auf, so wie Langeweile. Und Langeweile heißt einfach dieses chronische Unterfordertsein, ja, dieses leise Wissen, dass es zwar mir gut geht, ich aber nicht teilnehme an der Existenz, dass ich nicht im Dialog bin mit anderen, dass ich nicht ausgerichtet bin nach außen, nicht? Und dann bricht das sehr schnell wieder ein, dieses vermeintliche Glücksgefühl. Ja?
Wissen Sie, was mir völlig schleierhaft ist? Mhm. Das müssen ja sehr aufgeregte Zeiten gewesen sein, die 20er Jahre in Wien. Auf einmal entdeckt man die Psychologie und Freud entdeckt das Unbewusste und macht klar, dass wir nicht über alles frei verfügen können. Mhm. Und Viktor Frankl ist jung. Hört das vermutlich mit wahnsinnig großen Ohren und schon bald darauf dieser Bruch.
Ja, wobei der Bruch ging relativ phasen- und etappenweise. Also Freud war Mittelschüler, das heißt Abiturient, und hat im jungen jüdischen Wien gelebt, im zweiten Bezirk. Und da war einfach die Freudsche Bewegung, so auch der Sozialismus, das waren Aufbruchbewegungen, meist in der jungen Generation, die noch recht orthodoxe Eltern hatte. Und auf einmal sieht man, es gibt quasi jenseits der Offenbarung einen anderen Weg zum Menschen, und der ist über die Wissenschaft. Wobei Psychoanalyse jetzt nicht im echten Sinne eine Wissenschaft ist und auch damals nicht war und nicht einen Anspruch hatte. Aber es ist zumindest der Weg einer säkularen Glücksverheißung in irgendeiner Weise, nicht? Und Frankl hat das sehr wach wahrgenommen, er war auch nicht der Einzige. Und hat eine Zeit lang Sigmund Freud gedanklich gefolgt. Er hatte sogar als Mittelschüler, ich glaube als 17-Jähriger, korrespondiert mit Sigmund Freud, der auch wirklich geantwortet hat. Und es gab einen langen Briefwechsel, der leider nicht erhalten ist, weil die Familie Frankl dann deportiert wurde 1942 nach Theresienstadt. Und da sind diese Dokumente abhanden gekommen. Aber es gibt dokumentiert, dass es einen Briefwechsel gab, jedenfalls. Frankl war so eine Zeit lang davon sehr angetan. Und irgendwann dämmerte ihm, nicht zuletzt dadurch, dass er Max Scheler gelesen hat, ein Philosoph, der die Analyse auch kritisch beäugte, irgendwann dämmerte ihm, wenn das alles ist, wenn der Mensch wirklich nur angetrieben ist davon, in sich selber ein Gleichgewicht herzustellen, eine Homöostase herzustellen, zwischen dem, was ich möchte, dem, was mir oft verborgen ist eigentlich, und dem, was das Leben mir bietet, dann beruht das ganze Modell auf einem Defizit. Und zwar das Defizit lautet, es ist quasi in meinem Inneren ein großes Loch, das möchte gefüllt werden, ja, ein Bedürfnis. Und es ist eine Welt, die dieser Bedürftigkeit nur sehr, sehr begrenzt entgegenkommt.
Ja, kaum ist das Bedürfnis
Und überdies, wenn ich mich ganz lustorientiert verhalte, dann füttere ich quasi den Appetit und nicht so sehr, dass ich den Hunger stille. Mhm. Ja? Und so war die Frage, was stillt denn den Hunger wirklich? Ja? Und dieser Weg führte Frankl gar nicht so sehr zur Logotherapie, jener von ihm begründeten Psychotherapierichtung. Er führte zuerst zu Alfred Adler, der ja wenige Jahre zuvor einen ähnlichen Schritt gemacht hatte wie Frankl auch, nämlich zu sagen, die Analyse beschreibt etwas am Menschen, aber sie beschreibt nicht den Menschen. Ja? Genau genommen beschreibt die Analyse sogar den Menschen als etwas. ja, und nicht als jemanden. Und zwar, sie beschreibt ihn wirklich als Mechanismus, der wirklich wie formelhaft, dass man es algorithmisch darstellen kann, es ist hier ein Defizit, es ist hier ein Entgegenkommen, also es wird quasi gestillt.
Also die Seele ist ein Apparat und im Prinzip kann man diesen Apparat auseinanderschrauben.
Freud sprach ja auch sehr gerne von der Seele als Apparat. Der seelische Apparat des Menschen ist ein gängiger Begriff bei Sigmund Freud. Und das gefiel schon Alfred Adler aus dem Grunde nicht, weil ihm war klar, der Mensch ist ja nicht eine Insel. Ja? Wir leben ja doch als gemeinschaftliche Wesen. Nicht? Und wenn ich wirklich bloß darauf aus bin, meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, und ich würde ganz gerne mal den Blick von Freud weglenken und auch sagen, das ist ein Symptom, also die Bereitschaft, nur sich selbst zu denken, ob jetzt mit oder ohne analytischem Hintergrundgedankengut, ja, die findet sich auch jetzt allenthalben. Man muss kein Freudianer sein, um luststrebig zu denken. Ja.
Herr Batjani, wir müssen anfangen zu sortieren. Sie wollen sich von Freud wegbewegen. Das wäre jetzt die erste Wiener Schule.
Ja, ja.
Die zweite ist die von Adler. Die hat mit ihrer Individualpsychologie folgendes Bild vom Menschen entwickelt.
Ja, ich führe es zu Ende und Sie werden sehen, ich bin nicht so sehr auf Abwägen, wie Sie glauben. Ja? Adler einfach versucht zu sehen, dass der Mensch nicht nur für sich existiert, sondern als ein Ganzes. Der Mensch ist immer bezogen auf jemanden. Er meint immer auch jemanden. Was geschieht denn, wenn er jemanden liebt, zum Beispiel? Ja? Der Geliebte ist nicht bloß oder die Geliebte ein Lustobjekt, ja, sondern sie ist sehr wohl jemand in seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit. Und Apparate und Mechanismen sind eben niemals einmalig und einzigartig. Die sind austauschbar, nicht? Und so hat Adler versucht, den Menschen mehr zu begreifen im sozialen Gefüge. Frankl folgte Adler sehr bald darauf, ja. Und hat auch dann gesehen, Adler, gerade in seinen orthodoxen Jahren, also sprich ungefähr ab seiner Lebensmitte, fing an, sein Modell immer mehr zu zementieren. Und seine Idee war, dass wir allesamt irgendwo eine gewisse Minderwertigkeit empfinden, subjektiv empfinden, die muss gar nicht gegeben sein. Ja? Und der Begriff des Minderwertigkeitskomplexes kommt eben von Alfred Adler. Und er sagte, der Mensch will das kompensieren, durch Geltungsstreben, durch Machtstreben. Und das ist ja noch ein ganz interessanter Gedanke. Irgendwann kam Adler auf die Idee, dass der Mensch letzten Endes nichts anderes will, als sein Geltungsstreben zu befriedigen. Also sprich, er hat irgendwie bei einer Weggabelung, die hätte auch anders gehen können, hat er sich entschieden, es ist alles menschliches Verhalten letzten Endes diktiert davon, sich zu behaupten dem anderen gegenüber. Ja? Womit wir wieder sehr bald im mechanistischen Gedankengut werden und obendrein wiederum führt alles, was ich tue, nur zu mir selbst zurück.
Ja. Ja? Also dann lassen Sie uns diese beiden Schulen jetzt in Tüten packen. Mhm. Bei Freud der Wille zur Lust, bei Adler der Wille zur Macht und bei Frankl dann, und jetzt sind wir nach diesem Anlauf bei unserem Thema vom heutigen Abend angekommen, der Wille zum Sinn.
Ganz genau. Und zwar Es hat Frankl die Logotherapie wird auch genannt die dritte Wiener Richtung der Psychotherapie, weil sie eben auf Freud und Adler aufbaut. Und es hat Frankl gesucht nach diesem Substrat, was ist es, was den Menschen wirklich antreibt? Ja? Was ist es nicht nur, was die Menschen glücklich macht, sondern was ihn auch aushalten lässt, was ihn frustrationstolerant macht? Das Leben bietet ja nicht nur angenehme Ereignisse, oftmals muss man auch tapfer gewisse Dinge durchstehen, die man nicht ändern kann. Ja? Und da zeigt sich zuerst in der Beratung und dann auch in der Theorie und dann in der Forschung und dann wiederum in der Beratung und Therapie, dass der Mensch ganz grundlegend ein sinnstrebiges Wesen ist. Mit anderen Worten, der Mensch möchte wirklich wissen, wozu und warum er lebt oder auch im alltäglichen Leben, warum er etwas tut. Ja?
Das werden wir in den Einzelheiten gleich noch entwickeln. Aber bevor wir die Diagnose, dass wir nämlich heute ein Sinnproblem haben, zur Diskussion stellen, würde ich gerne von Ihnen wissen, warum Viktor Frankl der Auffassung war, dass das eben die existenzielle Krise unserer Zeit ist. Warum charakterisiert es den modernen Menschen, dass er eine Sinnproblematik im Leben hat?
Ja, also sagen wir so, die Sinnfrage, das sagte ich vorhin schon, die begleitet den Menschen quasi qua Menschsein. Die ist von Anbeginn an da.
Ja. Aber sie war zu beantworten anscheinend.
Sie war vielleicht weniger virulent, weil einfach früher die Tradition einem eine bessere Richtschnur angeboten hat, ja, wie man sich zu entscheiden hat, ja. Und es waren die Sinnangebote vielleicht konkreter. Wir leben heute in einer Multi-Optionsgesellschaft. Jeder Mensch hat unglaublich viel, er hat ein Reichtum an Möglichkeiten, ja. Und jetzt, wo er so viel kann, weiß er nicht recht, was er soll, ja. Und das ist eben, warum jene Entscheidung treffen und nicht eine andere. Diese Frage, die ist heute schon einfach virulenter, dadurch, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Ja.
Ja. Sinnlosigkeit und Leere. Setzen Sie den Gedanken mal fort.
Ich glaube, dass ich sagen muss, das ist natürlich, wie ich, mit zunehmendem Alter, wenn man älter wird, eine besondere Herausforderung. Also solange man noch im Berufsleben ist und eingebunden in ein Konzept, in einen Prozess. Und ich glaube, wenn man älter wird, wie ich, ist das schon eine große Aufgabe. Und ich glaube, dass ich das bis jetzt noch ganz gut bewältige.
Sie haben ja gerade gehört, dass es in der Psychiatriegeschichte strittig war, ob diese Frage nach dem Sinn tatsächlich ins Herz der Dinge führt. Wie würden Sie das, nach dem, was Sie gehört haben, für sich beantworten?
Da bin ich von überzeugt. Ich glaube, dass jeder Mensch nach dem Sinn fragt. Und zutiefst, ja. Und ich denke, gerade am Lebensende fragen wir uns doch nach dem Sinn. Was hat mein Leben ausgemacht? Was hat es für einen Sinn gehabt? Also das stimme ich voll zu.
Glauben Sie denn, dass es auf die Frage auch eine Antwort gibt?
Ich glaube, dass jeder für sich seine eigenen Antworten hat. Also nicht eine generelle Antwort. Wir suchen. Vielleicht... Ich habe sie noch nicht letztendlich gefunden. Manche Menschen haben sie vielleicht schon gefunden. Ich glaube nicht, dass es eine allgemeingültige Antwort gibt. Ich glaube, dass es Wege danach hin gibt, so wie Viktor Frankl auch angedeutet hat.
Also es geht nicht um den Sinn im Singular, sondern jeder seinen eigenen bei Viktor Frankl?
Ja, genau. Darf ich da einhaken? Das ist genau der Kerngedanke der Logotherapie. Logotherapie, also jene von Viktor Frankl begründete Denkschule, sagt nicht, hier ist der Sinn und hier ist dein Sinn, sondern es sagt, in dem Maße, wie jeder Mensch wirklich einmalig ist. Und das ist ja der Fall. Also nicht einmal Schneeflocken wiederholen sich in der Natur, geschweige denn so komplexe Organismen und auch so würdige Organismen wie der Mensch. So hat jeder eigene Fähigkeiten, Gaben. Nicht? Und auch jeder hat ein eigenes Sensorium dafür, was in der Welt an Aufgaben wartet. Also Dinge, die er ändern kann, nicht? Die irgendwie auf seinen Einsatz warten. Und so finden in der Logotherapie im Idealfall Gabe und Aufgabe, also Fähigkeit und Sinnmöglichkeit zueinander. Und da ist niemand ersetzbar. Denn das ist das Wesen der Person. Personen sind wirklich einmalig, einzigartige, unersetzbare Wesen, nicht? Und werden es umso mehr sozusagen, indem sie sich in die Welt einbringen, hineinverströmen, weil sie eben im wachen Dialog sind mit dem, was da an Möglichkeiten am einzelnen Horizont aufwartet. Also Frankls Sinnbegriff ist ein ganz konkreter Sinnbegriff. Es geht um den Sinn im Leben. Es geht nicht um den Sinn des Lebens oder um einen Übersinn, gar der Existenz als Ganze und so weiter. Denn das hieße, sich vorzuwagen in Bereiche, die auch weit jenseits der Psychotherapie und Psychiatrie liegen, nicht? Das ist reine Metaphysik und es ist der Übersinn, also jener über alles schwebende Sinn sozusagen, auch mehr Theologie als Psychotherapie. Wiewohl Frankl sagt, dass der Sinn des Lebens sich mit etwas Glück, und das sagt er oft Zuhörern oder Patienten, die sehr ungeduldig waren, sich mit etwas Glück erschließen kann am Ende des Lebens, wenn man das Glück hat, so ruhig, so ruhevoll und klar zu sterben, dass man die Gelegenheit hat, zurückzublicken. Ja? Und dann unter dem Schatten der Vergänglichkeit einfach gewisse Dinge klarer sieht, ja, und auch weniger belastet ist von Anforderungen der Umwelt, die einem sagt, was man tun soll. Es ist kein Erwartungsdruck mehr da. Man ist in letzter Ehrlichkeit mit sich selber, ja, und das macht schon sehr hellsichtig irgendwo und das Leben auch sehr durchsichtig. Und da kann mit etwas Glück sich einem erschließen der Sinn eines, also meines Menschenlebens sozusagen. Ja.
Ja. Aber es gibt ja durchaus philosophisch gut begründete Gegenpositionen, ja, die Sinnfrage durchstreichen würden. Ja. Wir können ja mal ein Gedankenexperiment machen. Nehmen wir an, Viktor Frankl hätte als Patient Samuel Beckett gehabt.
Ja.
Also den bekanntesten Repräsentanten des absurden Theaters. In dessen Welt ist einfach nur Leere und Sinnlosigkeit als existenzielle Grunderfahrung gibt. Was hätte er ihm denn gesagt?
ich glaube, er hätte ihm gar nicht viel sagen müssen, weil Beckett hatte eine Gabe, er konnte gut schreiben, er hat eine Fähigkeit gehabt und er hat diese Fähigkeit eingesetzt, er hat sich eingebracht durch schöpferische Werte. Was Beckett geschaffen hat, hat niemand anderer schaffen können. Das ist die Einmaligkeit der Person und die Gabe, nicht? Und er hat Erkenntnis vorangetrieben, und zwar, wenn auch nicht Erkenntnis von Sinn, sondern zumindest die Reflexionsfähigkeit über Sinn, nicht? Also über den Sinn, unter anderem. Insofern, ich glaube, die hätten sich gar nicht so viel zu sagen gehabt. Also zumindest,
das wäre auch nicht schön.
Sie hätten sich vielleicht viel zu sagen gehabt, aber es hätte Frankl, ich glaube, es wäre ein Dialog auf gleicher Augenhöhe gewesen, weil beide waren sehr schöpferische Menschen und beide haben ein Werk in die Welt gesetzt, das ohne sie nicht geworden wäre. Und das ist schon eine Antwort auf die Sinnfrage. Was nicht gewesen wäre ohne mich, zeugt von mir, zeugt auch von meiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit, von meinem Gesolltsein irgendwo.
Ich habe keine Ahnung, weil ich mit seiner Biografie nicht vertraut bin, ob es Beckett gut ging oder nicht. Aber nehmen wir mal an, er hätte gelitten an seinem Weltbild der Absurdität. Hätte es dann einen Zusammenhang gegeben zwischen Weltanschauung und Krankheitsbild?
Nachdem wir beide wenig über Beckets Biografie wissen,
ist jetzt Fiktion. Das
ein bisschen schwierig.
Aber, es ist ein Gedankenexperiment.
Aber es zeigt, um es genereller zu sagen, es zeigt die Forschung sehr wohl, es gibt zwischen Weltbild, Menschenbild und Wohlergehen und Gelingen im Leben eine ganz, ganz starke Korrelation. Ja? Was traue ich den Menschen zu zum Beispiel? Ja? Heißt ja auch, was traue ich mir selber zu? Was erwarte ich vom Leben, heißt, in welcher Haltung trete ich dem Leben gegenüber? Also die gesündeste Haltung aus der Logotherapie heraus wäre zu sagen, komme was wolle, ich halte ein gewisses Urvertrauen darin, dass auch im Leid, wenn es nicht änderbar ist, irgendwo noch Sinnmöglichkeiten aufleuchten können. Die, wie Frankl das glaubwürdig aus eigener Erfahrung sagte, eine Tragödie in einen Triumph verwandeln können. Also sprich, der menschliche Geist, diese Fähigkeit zur Sinnwahrnehmung, die hat so viel Verfügungsgewalt über das Schicksal, dass sie noch entscheiden kann, wie sinnvoll oder sinnlos auch ein unvermeidbares Leiden sein mag. Und im anderen, man kann auch also zur Weltanschauungsfrage, es gibt auch Weltanschauungen, die sozusagen zu einer gewissen Undankbarkeit erziehen. Also da muss es gar kein Leiden geben, sondern es kann Überfluss geben. Ja? Und die Antwort darauf ist Langeweile oder Überdruss oder sich abtöten durch extreme Sinnesablenkung und so weiter, Freizeitindustrie und so weiter. Also das zeigt schon, es gibt eine sehr enge Korrelation zwischen dem, was wir von der Welt erwarten und uns selbst erwarten und um wie es uns geht.
Jetzt würde mich mal ein Fingerzeig interessieren von Ihnen. Wo sitzen Psychotherapeuten?
Ach, schau.
Vielen Dank für Ihren Mut. Ich versuche mir nämlich genau das gerade vorzustellen. Sie werden ja nun, wenn jemand zu Ihnen kommt, mit seelischem Leid konfrontiert. Und Ihre erste Entdeckung wird nicht die sein, oh, da kommt aber einer, der die Sinnfrage für sich prima beantworten kann, ein optimistischer, weltzugewandter Typ. Also beziehen Sie mal das, was Sie jetzt gehört haben, auf Ihre Praxis.
Es geht immer auch um Sinnfragen in der Psychotherapie. Also es ist zumindest meine Erfahrung, dass ich an irgendeinem Punkt der Therapie auf solche Fragen stoße. Und es in der Regel auch weiterführend ist, mit dem Patient darüber ins Gespräch zu kommen.
Stoßen Sie drauf oder stoßen Sie es an?
Beides. Beides. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt dran und dann stoße ich es an. Aber da kann man auch genauso sagen, da ist etwas, was mich dann dazu gebracht hat, darauf einzusteigen. Also kommt es vom Patienten ausgehend. Also sehr existenzielle Fragen und auch die Frage nach dem Sinn und dem jeweiligen Sinn in dem Leben. Also das, würde ich sagen, ist beidseitig.
Ich würde Sie jetzt bitten, mit einem fiktiven Patienten im Kopf mal eine Szene zu malen, auf welche Art und Weise ich mir das vorstellen kann, wie diese Sinnfrage auf einmal in Ihrem Kontext angestoßen wird.
Ja, zum Beispiel ein depressiver Patient, der sich zentral mit dem Thema Perspektivenlosigkeit und Hoffnungslosigkeit beschäftigt und der genau an der Stelle steht, wo er eben keinen Sinn mehr sieht. Der bringt es von sich aus mit rein in die Therapie. Es ist manchmal nicht das erste Thema, was besprochen wird, aber es es ist mit von Anfang an mit drin. Und da erlebe ich oft wirklich einen Sprung in der Therapie, wenn das gelingt, darüber sich ergänzend zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
Naja, sagen wir mal so, wir hatten einige Finger und ich würde mir wünschen, das noch ein bisschen zu ergänzen.
Ja, ich denke, vor meinem geistigen Auge ist ein Meister, ein Handwerksmeister, der für sich in der Erfahrung ist, dass alles Überdruss erzeugt, dass er nicht mehr weiß, wozu er überhaupt seine Arbeit ausführt. Seine Kinder, die studieren, brauchen das Geld, also es gibt einen gewissen finanziellen Druck. Und mit ihm daran zu arbeiten, was sinnvoll ist in dieser Situation. Nicht, was sinnvoll ist im Abstrakten, sondern für diesen Menschen, der da sitzt. Das ist die Arbeit des Logotherapeuten, des Psychotherapeuten. Und das hat für mich sehr, sehr viel damit zu tun, wie eine Hebamme zu sein, das zur Welt zu bringen, was in ihm ist und nicht etwas auf ihn überzustülpen, wovon ich überzeugt bin, dass das sinnvoll wäre.
Das ist ein interessantes Stichwort, dass Sie sagen Hebamme, denn da kommen wir zu Sokrates. Und wir sind ja im philosophischen Radio.
Ja.
Von daher ist es interessant von Ihnen zu hören, Herr Battiani, wie Viktor Frankl sich ein sokratisches Gespräch zwischen Therapeut und Patient vorgestellt hat. Denn dieser Begriff fällt ja bei ihm.
Ja, der Begriff des sokratischen Dialogs, der ist sehr zentral bei Frankl. Und er meint jene Gesprächsführungsweise, eben wie man es schafft, mit dem Patienten sich seine Welt anzuschauen. Und seine Welt heißt nicht nur das, was ist, sondern auch das, was sein könnte. Und dieses Spazierengehen im Konjunktiv, was wäre denn, wenn Sie das oder jenes täten? Ja, das ist eine der Kerninstrumente des sogenannten sokratischen Dialogs. Und das Ziel ist irgendwo, die Menschen vor Augen zu führen. Erstens einmal, er hat Möglichkeiten. Und das übersehen sehr viele von uns im Alltag. Frankl sagt irgendwann, der Mensch ist das Wesen, das immer auch anders kann. Ja? Nur wie oft denken wir daran? Wir könnten jeden Augenblick sozusagen irgendwie der Steuer rumreißen und etwas anderes machen, als wir es bisher gemacht haben. Ja? Für den Menschen, der die Sprechstunde gefunden hat, der Patient, für den ist es natürlich eminent wichtig, ihm zu zeigen, er könnte wirklich auch anders. Es braucht nicht eine lange Analyse, es braucht nicht ein langes Durchgehen. Es ist die Gegenwart nicht etwas, sondern die Möglichkeit zu etwas. Ja, man kann immer auch anders. Und aus dem Grunde ist im sokratischen Dialog der erste Weg, sich anzuschauen, was gäbe es alles für Möglichkeiten. Ja, und diese Antwort kann natürlich nicht der Therapeut geben, die muss der Patient geben. Ja, aber der Therapeut kann anstoßen. Er kann quasi sagen, lösen Sie sich von dem Übergewicht sozusagen, was an Ihren Füßen hängt, sondern gehen Sie mit den Flügeln des Geistes in den Möglichkeiten umher und schauen Sie erstens, welche Sie haben und zweitens, welche davon spricht Sie am meisten an? Welche dieser Möglichkeiten ist am verwirklichungswürdigsten und welche sollte besser verwirkt werden? Also welche sollte besser nie Wirklichkeit werden? Ja? Wenn man das macht, dann hat man bereits etwas Großartiges erlebt. Auch als Therapeut ist es immer wunderschön zu erleben. Man sieht nämlich wirklich zu, wie Wirklichkeit wird. Aber nicht nur irgendeine Wirklichkeit, sondern die sinnvollste in der Situation für diese Person.
Ja? Ich möchte nochmal auf Ihren Beispielsfall des schwer Depressiven zurückkommen. Verschreiben Sie Antidepressiva?
Nein. Also ich bin eine psychologische Psychotherapeutin und bin zum Glück da raus aus der Nummer. Also ich mache das nicht. Manchmal erwäge ich zusammen, ob es sinnvoll sein könnte, aber dann würde das immer ein Psychiater machen und ich selber nicht.
Ich habe die Frage auch als philosophische gemeint, denn wenn sie es verschreiben würde, hieße das bezogen auf den Patienten, dass sie ihn für unfrei betrachtet, oder?
Ich wüsste nicht, wie sich das daraus ableitet. Also der Mensch ist ein Organismus und der Mensch ist ein vieldimensionaler Organismus. Er hat einen Körper, er hat psychische Prozesse und er ist auch irgendwo ein geistiges Wesen. Also jene Instanz, die nach Sinn fragt, jene Instanz, die überhaupt eine Idee davon entwickelt, dass es Möglichkeiten gibt und nicht nur Notwendigkeiten, ja, die hat ja automatisch ein bestimmtes Freiheitsgefühl. Sonst würde es die Möglichkeiten gar nicht mehr im Denkhorizont geben. Nicht? Ich kann auch anders, heißt, es gibt die Freiheit dazu. Nur es gibt einige wenige Krankheitsbilder, in denen der Organismus so stark affiziert, so stark in Mitleidenschaft gezogen ist, dass es gar nicht so sinnvoll ist, zu sehr an das Sinngefühl zu appellieren, an die Sinnmotivation. Und die, was man früher nannte, endogene Depression gehört als erstes dazu.
Ja, ich habe sie auch nur deswegen darauf angesprochen und will gar nicht die Medikamentenfrage hier groß thematisieren, weil ich beim Lesen von Viktor Frankl auf einen so starken Freiheitsbegriff gestoßen bin, dass ich gleich dachte, er wird heute nicht mehr viele Gleichgesinnte haben. Es ist ein bisschen auch gegen den Zeitgeist unserer Epoche gesprochen, wo wir sehr stark wieder Gendeterminationen und sowas ausgehen.
Also, das mag ein bisschen, also wir leben eindeutig, der heutige Zeitgeist sagt uns, der Mensch ist, oder das, was den Menschen ausmacht, geschieht in seinem Gehirn. Gehirn ist physikalisch, in der Physik gelten bis auf die Quantenmechanik, und dafür sind wir einfach zu groß sozusagen, da gelten deterministische Prozesse, ergo sind auch mentale Prozesse determiniert, folglich haben wir keine Willensfreiheit. Nur, dieses Modell, das gab es schon eigentlich, wo immer der Mensch versucht hat, den Menschen zu erklären, will er Ursachen und Wirkungen beschreiben. Determinismen gab es immer. Es gab zu Frankls, also es gab früher den psychodynamischen Determinismus, also Sigmund Freud und seine Anhänger. Dann gab es den soziologistischen Determinismus, sprich Menschsein heißt bloß reagieren auf das, was der Mensch erlebt hat. Dann gab es den lerntheoretischen und so weiter. Es war der Freiheitsbegriff immer, sobald Wissenschaft des Menschen ins Spiel kommt und die naturwissenschaftlich sein möchte, war Freiheit immer ein Tabuthema auf der einen Seite oder etwas, was es zu reduzieren galt, um jeden Preis auf der anderen Seite. Ja.
Aber das ist doch gerade in der Psychiatrie ein Aufregerthema.
Ja, es ist gegenwärtig in der Psychiatrie ein Aufregerthema. In den 60ern war es in der Soziologie eines und davor in der Psychologie und so weiter. Also es ist nichts Neues, dass die Freiheit des Menschen erodiert sozusagen oder in Frage gestellt wird. Ja. Es ist vielleicht neu, in welcher Öffentlichkeit das heutzutage stattfindet. Also dass die NZZ, die FAZ, der Spiegel und so weiter regelmäßig berichten, dass irgendein Substrat gefunden, also irgendeine Entsprechungsstelle im Gehirn gefunden wurde, auf bestimmte Entscheidungsmuster, das ist neu. Ja? Aber man muss auch sagen, dass ich bin zufällig in dem Gebiet auf der Universität hauptsächlich tätig, kognitionswissenschaftlich und neurokognitionswissenschaftlich. Es hat in den letzten 10, 20 Jahren der Chor derjenigen, die sagen, das ist aber nicht korrekt. Ja? Denn die Daten geben das nicht her. Der ist immer lauter geworden. Ja, also vor 20 Jahren war es noch viel leichter zu sagen, heute ist es Konsens, der Mensch ist nichts anderes als, was in seinem Gehirn geschieht und so weiter, wie ich vorhin sagte. Mhm. Das hat sich geändert.
Ja, dann vielleicht frage ich Sie mal als einen der Sinnsucher hier aus Bonn, warum Sie dann bei dem, angesichts des Zeitgeistes, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, sich dann in dieser Situation für Viktor Frankl stark machen?
Die Suche nach dem Sinn ist etwas, was mich ganz persönlich eigentlich mein Leben begleitet hat. Nur was ich in mir gespürt habe, ist, dass es im Laufe der Jahre auch immer wieder andere Sinnfragen gab. Als ich noch jung war, da habe ich gerne in einer Handballmannschaft gespielt und es hat mir großen Sinn bereitet, wenn mich jemand aufgestellt hat, dass ich mitspielen durfte. Später war es dann der Erfolg in der Uni und je älter ich wurde, umso mehr kamen dann andere Sinnfragen. Also ich persönlich glaube schon, dass es eigentlich mich immer wieder beschäftigt hat, zu welchem Lebensabschnitt ich eigentlich für mich so Sinnsuche hatte. Und jetzt stelle ich wieder an einer bestimmten Schwelle, wo auch eine andere Frage der Sinnsuche für mich wichtig ist.
Sinnsuche? Ein Leben lang. Ohne dass man wissen kann, ob man es am Ende geschafft hat.
Für mich ist es so, ja. Ich glaube auch, wenn man sagen würde, ja, jetzt habe ich es gefunden, dann ist man schon wieder daneben. Es gibt, glaube ich, nicht die Antwort, sondern es gibt immer wieder nur die Möglichkeit, sich neu auf das, was das Leben mir bringt, was das Leben mir zeigt oder aufzeigt, mich neu darauf einzustellen. So bin ich immer auf der Suche.
Ja, es gibt einen Zusammenhang, glaube ich, auch bei Viktor Frankl zum Thema Endlichkeit des Menschen.
Ja, also ich muss jetzt noch zwei Sachen ergänzen. Zunächst einmal, zu Ihrer Frage der Freiheit. Alle Psychotherapie, jetzt ob Logotherapie oder eine andere, geht davon aus, dass der Mensch änderungsfähig ist. Sonst wäre das ganze Unterfangen in Psychotherapie ein Nonsens irgendwo, nicht? Also allein schon der Weg eines Menschen zu sagen, so wie ich jetzt bin oder so wie ich jetzt empfinde und mich verhalte, das soll nicht weiter sein. Diese Revolte irgendeiner Instanz, die sagt ja, ich kann auch anders. Nur bitte gib mir eine Hilfe, wie ich es machen kann. Ja? Also insofern ist der Logotherapeut oder der Psychotherapeut vielfältiger sowieso auf verschiedenen Ebenen Geburtshelfer. Ja? Er hilft nämlich auch dem, was ein Mensch erkannt hat. Er will so nicht weitermachen. Ja? Er will es anders machen können. Aber noch einmal, allein, dass wir in unserem selben neuronalen Verständnisnetz im Gehirn, ja, eine Idee davon haben, dass es auch anders sein könnte. Allein die Idee, dass wir in Konjunktiv sprechen können, ja, über uns selber, sagt, es gibt eben, sobald der Mensch im Spiel ist, keine Diagnose, die automatisch eine Prognose bedeutet. Weil der Mensch kann immer jede Prognose quasi zunichte machen. Jeder von Ihnen kann das. Jeder von uns. Das ist quasi einfach in der Natur des Menschen angelegt. Ja? Sogar in der psychologischen Forschung. Man spricht von starken Effekten, von Manipulationen oder von irgendwelchen Verfahren, wenn man es schafft, dass man circa 30% der Versuchspersonen dazu bewegt hat, durch irgendwelche unbewussten Beeinflussungen etc. etwas zu tun. 30%, das ist wahnsinnig wenig. Das heißt, bei 70 geht das nicht. Ja? Wenn Psychologen Physiker wären, dann wären die besten Modelle so unbrauchbar, dass sie nicht einmal ins Lehrbuch finden würden. Ja? Also so viel Verfügungsgewalt, so viel Freiheit hat der Mensch. Ja? Nur, der Mensch hat nicht eine Freiheit von seinen Bedingtheiten. Er hat aber sehr wohl die große Freiheit, zu diesen Stellung zu nehmen. Und das ist wahnsinnig viel. Mit anderen Worten, ich kann mir nicht aussuchen meine Vergangenheit, ich kann sie nicht ungeschehen machen, ich kann meine genetische Prädisposition nicht ungeschehen machen und so weiter. Aber was ich damit mache, das liegt allein an mir. Und ich sage meinen Studenten immer zwei Beispiele. Man weiß zum Beispiel, dass bei der Alkoholabhängigkeit, also Alkoholkrankheit, es braucht mitunter, und die ist sogar empirisch recht gut belegt durch Zwillingsstudien und so weiter, eine gewisse Grunddisposition, die quasi Abhängigkeitsbereitschaft schafft. Ja? Die Grunddisposition macht nicht süchtig. Die trinkt auch nicht. Und man weiß auch, dass Musikalität zum Beispiel angelegt ist irgendwo neuronal schon. Ja? Und trotzdem, Musikalität spielt nicht Klavier. Da ist jemand dazwischen sozusagen. Ja? Und dieser jemand dazwischen ist niemand weniger und niemand mehr als das menschliche Ich, die menschliche Person. Ja? Mit ihrer Entscheidungsfreiheit. Vis-à-vis, also sprich im Dialog oder im Tanz, wenn man möchte, mit Bedingtheiten und Möglichkeiten. Ja? Und in diesem Zwischenspiel entsteht ständig, da sind diese Möglichkeiten, die sagen, darf ich werden? Also nimmst du mich quasi von der Möglichkeit in die Wirklichkeit? Ja? Trägst du mich über? Ja? Und das ist menschliche Freiheit. Menschliche Freiheit zu etwas und nicht von etwas.
Herr Battiani, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in diesem skeptischen Jahr 2012, was ja. unsere Freiheitsspielräume angeht, ja. man einen Saal mit, sagen wir mal, 150 aufgeweckten Menschen füllen kann, die alle der Überzeugung sind, ja. dass wir diese Freiheit wirklich in jeder Lebenssituation haben, über Möglichkeiten zu verfügen. Also wer möchte hier vielleicht einfach mal widersprechen?
Ja, bin ich ja gespannt.
Ich darf vielleicht sagen, ich bin auch eine Sinnsucherin und auf meinem Wege habe ich einfach festgestellt, ich kann meine Gedankeninhalte selbst bestimmen, das ist meine Freiheit. Und ich habe zurzeit eine extrem schwierige Situation, auch beruflich. Und ich setze dagegen meine Gedankeninhalte, zum Beispiel Meditation. Und damit kann ich auch in gewissem Maße Schicksal bestimmen, also mein Schicksal.
Aber wo können Sie es nicht? Also jetzt tuten Sie doch ins gleiche Horn.
Ich wollte eigentlich für die Freiheit sprechen.
Ja, danke sehr.
Ich bedanke mich. Ja. Ich möchte trotzdem den Versuch machen, vielleicht andere Menschen auf diese harten Zwänge anzusprechen und Situationen der Erfahrung von Unfreiheit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie die nicht gemacht haben.
Doch. Also ich glaube, dass wir allein schon durch körperliche Faktoren auch, ich bin jetzt kein Anhänger einer dogmatischen genetischen Biologie oder sowas, aber dass wir dadurch doch auch schon sehr eingeschränkt sind. Dann kommen soziale Faktoren dazu, familiäre Einflüsse, also ein Familiensystem. Es gibt ja die systemische Therapie, die sehr darauf abzielt, die man auch teilweise ja gar nicht bewusst merkt, also unbewusste Einflüsse. Also ich glaube, die Freiheit hat doch deutliche Grenzen und ein viele, viele Faktoren, die uns gar nicht klar sind. Also wir empfinden vielleicht eine Freiheit, die wir aber gar nicht haben.
Also ist der Freiheitsbegriff, wie Herr Battiani ihn jetzt im Geiste von Viktor Frankl entwickelt hat, in Ihren Augen ein zu starker?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur der anderen Seite auch eine Stimme geben. Also dass ich glaube, dass wir nicht immer merken, dass wir auch beeinflusst sind von, also da gibt es die Psychoanalyse, da gibt es die marxistische Theorie, da gibt es ja viele Theorien, die auch nicht alle völlig idiotisch und von der Hand zu weisen sind, an denen allen auch was Wesentliches, Richtiges dran ist, die auf uns darauf hinweisen, wie wir glauben, wir sind frei und sind es doch nicht. Also nicht jeder, der sich frei fühlt, ist es auch, ganz einfach gesagt. Das Freiheitsgefühl heißt noch nicht, dass ich wirklich frei bin.
Ja, also darf ich das sagen? Also ich glaube, das trifft sich sozusagen auf einer Ebene, wenn Frankl sagt, oder ich jetzt auch vorschlage, Freiheit von ist eine Illusion. Wir sind natürlich alle eingebunden. Und in gewisser Weise ist es auch ein Segen. Wir haben begrenzt viel Lebenszeit und hätten wirklich alle Möglichkeiten frei, ja, dann wäre das auch bald Willkür. Also ein Großteil der Einzigartigkeit und Einmaligkeit der Person ist ja auch, dass sie, also man kann es Begrenztheit nennen, man kann auch einfach sagen Geformtheit durch ihr Gewordensein, durch ihr Kreatürliches. Ja. Was ich aber noch ergänzen möchte, Sie sagten, viele Menschen fühlen sich vielleicht freier, als sie sind. Ja. Ich glaube, jetzt mal sprechstündlich gesprochen und nicht philosophisch, ja, ist das Dilemma eher umgekehrt. Viele Menschen fühlen sich wesentlich unfreier, als sie wirklich sind. Ja. Und wenn man, und zwar auch deswegen, weil so ein bestimmter, also Sie sprachen vorhin von einer massenneurotischen Tendenz und so weiter. Ich glaube, die besteht darin, dass der Mensch so sehr, der heutige aufgeklärte Mensch in Westeuropa, Nordamerika zumindest, der so sehr so populärpsychologische Dinge gelesen hat, dass er glaubt, er müsse jetzt dem folgen, seinem bestimmten Modell. Ja? Und das belastet auf der einen Seite, zu sagen, ich bin halt so und unter den und den Faktoren kann ich nicht anders. Es entlastet aber auch. Ja? Und zwar, es nimmt den Menschen die immer mit der Freiheit einhergehende Verantwortung für das, was er tut. Ja, und viele von uns mögen das Lippenbekenntnis der Veränderung sozusagen im Munde führen, ja. Was heißt denn das wirklich? Ist natürlich ein gewisser Grundaufwand notwendig, ja. Ein existenzieller mehr als ein kognitiver, zu sagen, ab heute ist es anders. Und ich trage Verantwortung für das, nicht was ich bis jetzt geworden bin, aber zum Beispiel dafür, was ich in 10 Jahren sagen werde, was ich heute hätte tun sollen. Denn heute in diesem Augenblick, also ich stelle mir das oft vor, als würde ich an einem Buch meines Lebens schreiben. Die Tinte vom letzten Kapitel ist noch nicht ganz trocken, aber sie ist, das kann man nicht ungeschehen machen. Aber was die Hauptfigur im nächsten Kapitel tun wird, ja, das schreibe ich jetzt. Und was ich später darüber lesen werde, das kann ich jetzt auch sozusagen bestimmen. Also ich bin quasi aufgerufen, dafür trage ich Verantwortung. Ja. Und viele Menschen, und noch einmal gerade so im neurotischen Daseinshaltungen ist es sehr oft so, Menschen sagen, ich habe das und das erlebt, ich kann nicht anders. Ja? Und die Aufgabe des Therapeuten ist nicht mehr, als den Menschen zu ermutigen und zu sagen, stimmt das denn wirklich? Ist denn nicht auch bei dir ein Konjunktiv da? Und gibt es nicht von den Möglichkeiten, sind es auch nur kleine Möglichkeiten, aber sind nicht diese Möglichkeiten so, dass wenn du dich einmal so entschieden hast, anders gehandelt hast, dass auf einmal das Gefängnis, von dem man glaubte, in dem man existiert, die Tür ist weit, weit offen. Ja?
Also wie hat er denn, das würde mich dann interessieren, wie hat denn Viktor Frankl mit Erfahrungen des Scheiterns gearbeitet, wenn er feststellen musste, dass ein bestimmter Klient dann doch nicht imstande war, sein eigenes Gefängnis zu verlassen?
Also, so wie jeder gute Psychotherapeut hoffentlich auch arbeiten oder leben würde, ja, ich kann jetzt sagen, erstens aufgrund von Erfahrungen durch mich, durch Kollegen, auch durch die Krankenakten, ich arbeite im Viktor Frankl Archiv und wir haben seine Patientenakten, dass es recht erfolgreich war. Ja. Da, wo es nicht war, mein Gott, es ist Scheitern in der Psychotherapie nicht anders wie Scheitern woanders. Ja. Und was ist die beste Lektion? Man lernt das, was anders hätte sein sollen. Ja. Und eine gewisse Grunddemut kann auch nicht schaden. Und die lernt man als Psychiater und Psychotherapeut sowieso. Ja. Denn man kann ein großes Modell haben, man kann sogar wirklich wissen, man kann es leben und wissen, wie gut es wirkt sozusagen. Ja? Aber es gibt keinen Allmachtsanspruch des Psychotherapeuten. Oder wenn es ihn gibt, dann sollte es ihn tun, es nicht mehr geben. Ja? Und Logotherapeuten, ich glaube, die haben schon gelernt, sozusagen auch aufgrund ihres Modells, ja, eine gewisse Grunddemut oder Grundbescheidenheit. Ja? Und trotzdem, ich muss sagen, trotzdem ist die Logotherapie sehr, sehr wirksam. Ich würde auf Ihre Frage hin, ich kenne nur einen Fall und das ist vielleicht eher privat, aber es ist Frankl jetzt schon über 10 Jahre tot. Ich erlaube mir das zu sagen. Er hatte eine Patientin, die war schwer depressiv, also was man früher nannte endogen depressiv, also wo man annimmt, eine starke somatogene Komponente, also sprich körperliche Komponente, phasenhaft wiederkehrend und so weiter. Und an der hat er gut gearbeitet, 3-4 Phasen lang sozusagen, die kam halt wirklich nur dann, wenn es besonders schlimm war. Und beim 5. Mal ging nichts mehr und die Patientin hat sich umgebracht. Sie hatte keine Angehörigen, sie hatte niemanden, ja. Und in Wien damals, das war glaube ich in den 50er Jahren, hieße das, aus so einem Armengrab zu kommen, und das ist nicht sehr würdevoll. Ich weiß nur, dass Frankl die halt bezahlt hat, eine christliche Beerdigung, er war ja Jude, aber in dem Fall ein katholischer Friedhof, und ein gusseisernes Kreuz, was sie wollte, von dem er wusste, dass sie es gerne gehabt hätte, wie auch immer. Aber jedenfalls, das ist sozusagen die menschliche Komponente, die bleibt jenseits vom vermeintlichen Scheitern. Ja? Ich sage vermeintlich auch deswegen, weil es gibt keinen idealen Lebensweg. Es gibt nur das einzige Ideal, an dem wir uns, es gibt auch keine Norm, es gibt das einzige Ideal ist das, was in meinem, was mein Ideal ist, was ich sein könnte. Ja? Insofern ist es ganz schwierig, da von 100%igem Scheitern zu sprechen. Man weiß es nicht. Ja?
Wir können unmöglich einen Abend über Viktor Frankl bestreiten, ohne über seine eigene Erfahrung im Konzentrationslager zu berichten. Ich spreche das jetzt an, weil wir uns vermutlich keine Situation vorstellen können, in der äußere Zwänge so hart sind. Ja. Und viele die Freiheitsfrage in dieser Situation vermutlich zurückgewiesen haben, gar nicht drüber nachdenken konnten.
Ja, ja.
Und es gibt ein Buch von Viktor Frankl, das auch in Deutschland 100.000-fach gelesen worden ist, wo er eben auch darauf insistiert, angesichts eigener Erfahrung, dass es auch unter diesen widrigen Umständen Spielräume gibt.
Sagen wir so, es hat Frankl, also vielleicht ganz kurz zum Biografischen, Frankl war Jude in Wien und er konnte nach dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland noch etwas in Wien verweilen, weil er Arzt war und es gab von der israelitischen Kultusgemeinde ein Spital, das einzige verbleibende Spital für Juden in Österreich, soweit jedenfalls in Wien sicher, das sogenannte Rothschild-Spital, und da war er Vorstand der neurologischen Abteilung. Und dadurch stand er unter Deportationsschutz und auch seine unmittelbare Familie. Es hatte Frankl, und ich glaube, das gehört zum Gesamtkontext dazu, es hatte Frankl dann aber trotzdem ahnend und auch sehend, wie viele seiner Kollegen entweder deportiert wurden oder besser freiwillig das Land zu verlassen versuchten, ein Visum bekommen für Amerika und hätte sich abholen können bei der amerikanischen Konsulat, beim amerikanischen Konsulat. Und er hat dieses Visum abgeholt und ist am Weg nach Hause von Wien Mitte in den zweiten Bezirk, wo eben die meisten Juden seinerzeit lebten. Und ihm wurde klar, dieses Visum ist nur auf ihn selber ausgestellt und nicht auf seine Eltern. Und nicht auf seine Schwester und seinen Bruder. Also was machen sozusagen? Wo liegt sozusagen der Sinn des Augenblicks? Und Frankl hatte die Logotherapie da schon entwickelt. Also die ist nicht ein Kind seiner KZ-Erfahrung, die gab schon davor. Ja? Was machen? Und er wusste es wirklich nicht. Wo ist mehr Verantwortung? Die Patienten, die womöglich profitieren können von jener neuen Psychotherapierichtung, die er gerade in einem großen Buch geschrieben und nicht veröffentlicht hatte. Also was tun? Und es kam, also wo liegt die Verantwortung? Für die Patienten oder für die Eltern und Angehörigen? Und es ist für einen Arzt keine sehr einfache Frage. Und Frankl berichtet, wie er durch Wien geht, in den Stephansdom geht, und da war jeden Abend ein Musikkonzert, und irgendwie, es kam aber nicht der Moment der Erkenntnis sozusagen. Es leuchtet ihm nicht auf. Ja? Und er kommt nach Hause, und das war, glaube ich, kurz nach der sogenannten Reichskristall, also Reichspogromnacht, und findet zu Hause am Küchentisch, hat sein Vater von der Straße mitgenommen, ein Stück Marmor von der Synagoge, die im zweiten Bezirk, von der großen Synagoge im zweiten Bezirk. Und Und er fragte seinen Vater, was ist das? Und der Vater meinte, schau, die Synagoge ist zerstört worden von den Nazis. Und dieses Stück Stein ist von den 10 Geboten, was in jeder Synagoge aushängt. Ja? Und das ist was Heiliges, das darf man nicht am Boden einfach liegen lassen und quasi dem Schicksal der Zeit überlassen. Daraufhin hat er das mitgenommen. Der Vater war ein gläubiger Jude. Und Frankl fragt, ja, schau, wie interessant, was ist das für ein Buchstabe? Und der Vater sagt, ja, es gibt, dieser Buchstabe kommt in einem einzigen Gebot vor. Und Frankl fragt, und in welchem? Und der Vater sagt, ehre Vater und Mutter, auf dass du lange bleibst im Lande. So geht ja das gesamte Gebot. Und da wurde Frankl klar, er muss bleiben. Ja, und nicht später, ich glaube einige Wochen danach, kam dann der Deportationsbeschluss für die Familie und sie sind allesamt nach Theresienstadt überstellt worden. Ich sage das im Kontext dazu, weil auch das schon zeigt, in dramatischen Umständen zwar, aber welche Sprache die Sinnmöglichkeit manchmal sprechen kann, sofern man nur offen ist. Ja? In dem Fall hat sozusagen das Leben geantwortet irgendwo. Ja?
Ich möchte an den Anfang zurückkehren, zum Ende hin. Indem ich Ihnen die Frage stelle, wie sich individuelle Diagnose und Gesellschaftsdiagnose eigentlich zueinander verhalten. Also wenn Viktor Frankl sagt, es ist eben eine Geisteskrankheit unserer Zeit, dass es Leere und Sinnlosigkeit gibt, dann werden wir ja davon ausgehen können, dass nicht jeder den richtigen Menschen findet im Zwiegespräch, der diese Ressourcen zur eigenen Wahl wieder aufschließt. Gibt es auch etwas, was eine Gesellschaft als Ganzes tun kann, um dieses Vakuum zu füllen?
Ja, also verzeihen Sie, dass ich immer zuerst auf Ihre Frage den ersten Teil eingehe. Frankl sagt nicht, dass die Sinnlosigkeit, dass das irgendwie krankheitswertig sei. Im Gegenteil, Zeichen des mündigen Menschen, des gesunden Menschen ist zu sagen, wozu, warum mache ich das, was soll ich, ja, was soll ich tun, was ist das für mich Geeignete und wo ist mein Platz in dieser großen Welt, wo bin ich gefragt, aufgerufen, gemeint, ja, das je meinige. Das ist nichts Krankes. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist den Menschen, der eine Sinnkrise hat, zu sagen, nicht nur zweifelst du am Sinn des Lebens, du bist auch noch krank obendrein, sozusagen, ja.
Sondern, na gut, aber er hat davon gesprochen, es gibt eine kollektive Neurose. Ja. Und die hängt mit der Sinnfrage zusammen.
Ja. Was Frankl aber feststellte, ist, dass wenn dieses Sinnbedürfnis lange Zeit chronisch frustriert ist, ja, dann brechen alle Schutzmechanismen der Menschen zusammen, ja. Und es hat jeder von uns eine sogenannte Sollbruchstelle. Das heißt, irgendwo gibt es ein schwaches Glied. Ja? Der eine mag mehr zu Depressivität neigen, der andere mehr zu Zwanghaftigkeit und so weiter. Und Sinn ist ein immenser Ressourcenfaktor. Wenn ich weiß, dass ich gemeint bin, dann fließen mir die Kräfte nahezu von alleine zu. Und andererseits, ja, wenn ich nicht weiß, wozu ich bin, was jetzt gerade meine Aufgabe, mein Sinn ist, ja, dann trocknen quasi die Wurzeln aus, ja, und mit ihnen auch alle anderen, sozusagen das Laub meiner Seele, meine Fähigkeiten und meine Widerstandskraft. Ich glaube, was Frankl, um mehr zu Ihrer Frage zu kommen, vielleicht der heutigen Zeit sagen würde, ist, dass das übermäßige Schauen auf sich selber, statt auf das, was in der Welt ist, das übermäßige, das eine krampfhafte, verkrampfte Kämpfen um Glücksgefühle, ja, um die über alles stehende Frage, geht es mir gut, einmal auszutauschen gegen die Frage, wozu bin ich gut? Und wenn diese Frage einmal im Raum ist und ich eine Antwort darauf habe, geht es einem garantiert gut. Aber nicht deswegen, weil man wollte, dass es einem gut geht, ja, sondern weil es ein schönes Nebenphänomen ist, vom sinnvoll Dasein, ja, dass es einem auch gut geht.
Wenn das viele tun, ändert sich die Gesellschaft.
Ja, obendrein ist es so, es werden nicht nur Gaben genutzt, sondern es gibt auch viele Aufgaben, die erledigt werden wollen. Viele Dinge, viele Notwendigkeiten, Not, die es zu wenden gilt. Und das kann halt nur jeder Einzelne machen, nicht? Es wird die Welt bereichert und es wird man selbst bereichert.
Dann schließen wir mit einem Lesetipp. Viktor Frankl für Einsteiger, Das Leiden am sinnlosen Leben, ist als Taschenbuch bei Herder erschienen. Sie können diese Sendung nachhören im Internet auf wdr5.de. Ich bedanke mich herzlich bei den Gastgebern, den Sinnsuchern aus Bonn, bei Alexander Battiani vom Viktor Frankl Institut in Wien. Mein Name ist Jürgen Wiebeke. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.